Das ist gerade eine unserer Serien, in denen wir drin sind. Und sie erinnert uns daran, dass es unvergängliche Erinnerungen gibt in einer vergänglichen Welt. Das ist der Serientitel für die zweite Petrus-Serie. Unvergängliche Erinnerungen in einer vergänglichen Welt. Und heute soll es ganz konkret eben um diesen ersten Teil eigentlich auch gehen, daran, nämlich, dass wir Erinnerungen notwendig haben. Lass mich mal mit einer Frage beginnen oder mit ein paar Fragen. Wieso kommst du sonntags eigentlich in die Gemeinde? Jeden Sonntag, Sonntag für Sonntag. Und wieso, wenn ihr hierher kommt, stehen wir hier und ihr findet immer wieder den größten Teil der Zeit, wir predigen aus Gottes Wort. Und vielleicht ist dir dabei schon mal aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht so viele neue Sachen sagen. Wir wiederholen uns eigentlich ziemlich oft. Wir sagen immer wieder dasselbe auf irgendeine andere Art und Weise. Aber wieso ist das so? Nun, Gott gibt uns in seinem Wort immer wieder dieselben Erinnerungen, damit wir die einfachsten Wahrheiten nicht vergessen. Gott gibt uns in seinem Wort immer wieder dieselben Erinnerungen an die einfachsten Wahrheiten. Und er tut das, weil wir als Menschen leider die Tendenz dazu haben, sehr schnell zu vergessen. Wir haben die Tendenz dazu, uns an die Dinge zu erinnern, die nicht gut sind, während wir die Sachen vergessen, die schlecht sind. Wir haben die Tendenz dazu, uns an die Sachen zu erinnern, die nicht gut sind und vergessen dabei das, was richtig ist. Also wir vergessen leider sehr schnell. Das ist aber nicht nur in unserer Erfahrung hier so, sondern das sehen wir auch schon in der Bibel so. Im Alten Testament zum Beispiel, hört kurz zu, lesen wir in Jesaja 17, Vers 10 über Gottes Volk. Du hast den Gott deines Heils vergessen und nicht an den Felsen deiner Stärke gedacht. Ebenso in 5. Mose 32, 17 bis 18, auch wieder über Gottes Volk. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die nicht kannten. Neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die ihre Väter nicht verehrten. Den Felsen, der dich gezeugt hat, vernachlässigst du und vergaßest den Gott, der dich geboren hat. Da war hier gerade eine Fliege, habt ihr es gesehen? Kleine Mini-Fliege. Ein Angriff. Wir hatten bei Sam schon letztens einen Angriff, einen Windangriff. Und jetzt kommt der Fliegenangriff. Also, der Punkt ist, den wir auch in 5. Mose sehen. Gottes Volk hat seinen Gott vergessen. Wieder und immer wieder ist das der Grund, den Gott im Alten Testament nennt, dafür, dass sein Volk abtrünnig geworden ist und dass sein Volk am Ende auch verloren ging. Hätte Gott nicht selber sich einen Überrest behalten, wäre dieses Volk komplett verloren gegangen. Und der Grund hierfür liegt eben in diesem Vergessen. Und auf dieselbe Art und Weise, wenn wir ein bisschen in unsere Zeit schauen, auf dieselbe Art und Weise sehen wir gerade, oder sind wir gerade, erleben wir gerade den Untergang der westlichen Hochkultur. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie der Westen überhaupt zu dem gekommen ist, wer er ist, dass wir so viel Freiheiten und so viel Gutes haben. Das liegt nämlich ganz stark daran, dass die westliche Hochkultur ganz stark auf gottesfürchtige Regeln in ihrer Struktur, in ihrer gesellschaftlichen Ordnung aufgebaut wurde. Und sie war gegründet eben darauf. Und Gott gab als Segen darauf Freiheiten und Wohlstand. Aber irgendwann hat man begonnen, die Freiheit behalten zu wollen und den Kern loszulassen. Also das heißt, ohne Gott zu leben, aber das Gute behalten zu wollen. Wir haben Gott aus dem Zentrum der Freiheiten genommen, die er uns geschenkt hat. Und der Hauptschuldige dabei ist die Kirche. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, so wie die Kanzel, so geht es dem Volk. Die westliche Welt hat angefangen, Gott aus der Schrift herauszulassen, Gott aus der Kanzel herauszulassen, und so ist auch die Welt um uns geworden. Und auch genau das ist das Problem von Gottes Volk im Alten Testament. Und deswegen ruft Gott die Menschen durch sein Wort immer wieder aufs Neue dazu auf, ihn nicht zu vergessen, sein Wesen und sein Werk sich an ihn zu erinnern. Denn das ist die einzige Hoffnung, die Menschen hier auf dieser Welt haben, nicht mit dem Staub dieser Welt verweht zu werden. Nachdem nun die erste Generation, und ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte von dem Exodus, diese erste Generation von Gottes Volk, die Gott nun aus Ägypten heraus errettet hat und zu seinem Volk gemacht hat, die starben alle in der Wüste. Wegen was? Weil sie angefangen haben, Gott zu vergessen. Und Mose erinnert nun die nächste Generation, die er sich bewahrt hat, im fünften Buch Mose, in Kapitel 8, Vers 2 daran und sagst, du sollst dich an den ganzen Weg erinnern, den der Herr, dein Gott, dich hat wandern lassen. Und ein Kapitel später, in Kapitel 9, Vers 7, ruft Mose das Volk dazu auf und sagt, denke doch daran und vergiss es nicht. Im Grunde ist eigentlich das fünfte Buch Mose eine einzige große Erinnerung an Gottes Gesetz, an Gottes Wirken und sein Wesen. Aber nicht nur in 5. Mose. Wir finden es auch in den Propheten als Beispiel. In Jesaja 46, Vers 9, hört kurz zu, lesen wir diese mächtigen Worte. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Gedenkt daran. Und diese Aufrufe ziehen sich wie ein roter Faden durch das ganze Alte Testament bis in das Neue Testament hinein. Ein Beispiel aus Johannes. Da sagt Jesus in Johannes 15, Vers 20, gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 sagt Paulus, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und der Worte des Herrn Jesus gedenken müsse. Gedenkt daran. Erinnert euch. Heute feiern wir das Abendmahl. Und wenn wir das Abendmahl feiern, was machen wir denn beim Abendmahl? Das Abendmahl ist ein Erinnerungsfest. Wir erinnern uns, wir sollen uns an etwas erinnern, was geschehen ist. In 1. Korinther 11, Vers 25 schreibt Paulus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ich trinke, zu meinem Gedächtnis. Natürlich nicht zu Paulus' Gedächtnis, sondern das ist das Gedächtnis an Jesu. Also Gott ruft uns in der Schrift immer und immer wieder dazu auf, an sein Werk zu erinnern und an sein Wesen. Weil nämlich Erinnerungen vor innerem Zerfall und vor äußeren Angriffen schützt. Und das ist genau der Kontext, in dem wir uns hier befinden, in 2. Petrus. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Petrus davor warnt, dass Menschen, falsche Lehrer, Irrlehrer kommen werden und eigentlich auch schon da sind, die diese Gläubigen angreifen werden. Ihr könnt kurz eine Seite weiterschlagen zu Kapitel 3 in 2. Petrus und ihr seht hier das Anliegen von Paulus nochmal. Ja, von Petrus. Jetzt mache ich es auch wieder. Das Anliegen von Petrus nochmal. Er schreibt hier in Vers 1 bis 2 aus Kapitel 3. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch was? Durch Erinnerung euch lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Paulus möchte durch Erinnerung sie vor den Irrlehrern und vor Abfall, also ihrem Abfall vom Glauben, schützen, indem er sie zuerst an die Herrlichkeit und die Auswirkungen der Errettung erinnert. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen. Und dann an die Unfehlbarkeit von Gottes Wort, das werden wir heute auch sehen. Und an die Notwendigkeit der Heiligung, das werden wir in Kapitel 3 sehen. All diese Erinnerungen aber, die Erinnerung an die Auswirkungen, die Herrlichkeit der Errettung, die Erinnerung an die Notwendigkeit der Heiligung und an die Herrlichkeit von Gottes Wort, ist im Kontext von einer Botschaft, die sich durch den ganzen Brief hindurchzieht, nämlich diese, Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt wieder. Das ist die Klammer, die alles umspannt. Die Wiederkunft Jesu macht nämlich ganz dringlich und ernsthaft die Aussagen, die Petrus hier in diesem Brief von sich gibt. Würde nämlich Jesus nicht als Richter und König und Herr wiederkommen, nun, dann könnte er jeder tun und lassen, was er möchte, oder? Doch wenn alle deine Gedanken, alle deine Taten, alles, was du tust und jemals getan hast in deinem Leben, fein säuberlich aufnotiert ist und irgendwann einmal vor einen Richterstuhl gebracht wird, dann ist das Leben, das du lebst, eine ernste Sache. Und genau dieses Druckmittel wollten die Irrlehrer, vor denen Petrus warnt, dieses Druckmittel wollten sie nehmen, indem sie nämlich spotteten, und schaut euch Vers 4 an von Kapitel 3, das ist die Aussage dieser Irrlehrer. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wir leben heute in einem Resultat von einem ganz lang anhaltenden Tsunami dieser Irrlehre. Jahrhunderte oder Jahrzehnte über Jahrzehnte haben wir das nun gehört. Jesus kommt nicht wieder, Jesus kommt nicht wieder. Das sind nur alles Märchen, das sind nur alles Geschichten. Und wir haben uns fast eigentlich daran gewöhnt, auch irgendwie so zu leben. Jesus kommt nicht wieder. Es gibt noch andere Dinge, die ich machen möchte in meinem Leben. Jesus kommt nicht wieder. Und deswegen macht diese Erinnerung, von denen wir heute hören, die machen die umso relevanter für uns. Lass uns gemeinsam den Text lesen, den wir uns anschauen werden, aus 2. Petrus. Wir schauen uns die Verse 12 bis 21 an. Ich lese. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Soweit Gottes Wort. Wir werden uns heute aus diesem Text drei Aufrufe anschauen. Drei Aufrufe, die Petrus seinen Empfängern und somit auch uns an das Herz legt, damit wir in einer untergehenden Welt voller Lügen und voller Ungerechtigkeit und Ablenkung den Kurs nicht verlieren. Damit wir den Kurs behalten können, gibt uns Petrus diese drei Aufrufe. Der erste Aufruf finden wir in Versen 12 bis 15 und das ist ganz einfach und simpel. Du musst dich erinnern. Erinnere dich. Du musst dich ständig und immer wieder aufs Neue erinnern. Der zweite Aufruf folgt darauf, und das ist der Aufruf von den Versen 16 bis 18. Erinnere dich an Jesu Wiederkunft. Erinnere dich daran, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. Und dann der dritte Aufruf in Versen 19 bis 21. Erinnere dich an Jesu Wiederkunft in Gottes unfehlbarem Wort. Das ist die Quelle, wo wir es finden und aufs Neue uns daran erinnern können. Lass uns also mit dem ersten Punkt beginnen. Erinnere dich immer wieder. Nachdem nun Petrus seinen Empfängern, an die er schreibt, die Herrlichkeit und die Errettung durch Gott in den Versen 3 bis 4, die wir uns angeschaut haben, und die notwendigen Resultate daraus, das war auch die letzte Predigt, die wir letzten Sonntag gehört haben, nachdem er ihnen das gezeigt hat, bekommen wir nun einen Einblick in das Hirtenherz von Petrus. Und das ist eigentlich an sich schon ein großes Wunder, dass Petrus so ein Hirtenherz hat. In den nächsten drei Versen, in Verse 12 bis 15, lesen wir davon. Schaut euch mal Vers 12 an. Hier schreibt Petrus, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Und schaut euch mal Vers 13 an. Dort sagt er etwas Ähnliches. Er sagt, ich halte es für richtig. Und in Vers 15, ich will dafür Sorge tragen. Also wir sehen hier ein Herz, das Herz eines Hirten, das Herz von Petrus. Und diese drei Aussagen machen eine Sache deutlich. Petrus war besorgt um diese Gläubigen, um das Wohl von ihnen. Und sein Hauptanliegen bei dieser ganzen Sorge war diese eine Sache, dieser eine Punkt, nämlich, dass sie sich erinnern sollten. Aber wieso sollten sie sich erinnern? Auch das schreibt Petrus. Schaut euch den Vers 12 nochmal an. Wie beginnt dieser Vers? Mit was für einem Wort? Darum. Das ist ein Resultat von dem, was er vorher gesagt hat. Das heißt, er sagt jetzt nun, erinnert euch, weil ich vorher etwas gesagt habe. Was hat er vorher gesagt? Das sind die zwei Verse vorher. Schaut euch die an, Verse 10 bis 11. Seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Um was geht es hier? Es geht hier um nichts Geringeres als um das ewige Leben. Petrus sagt, ihr müsst euch erinnern, weil diese Erinnerung dafür sorgen wird, dass ihr entweder in das ewige Leben geht oder nicht. Sicherlich meinte er die Dinge auch schon, die er vorher geschrieben hatte. Sein Hauptanliegen liegt aber eben darauf, dass die Leute sich daran erinnern sollten. Es steht hier nichts Geringeres auf dem Spiel als dein und mein ewiges Leben. Und was sollen wir nicht vergessen? An was sollen wir uns denn erinnern? Schaut euch Vers 12 und Vers 15 nochmal an. Da seht ihr ein kleines Wort oder eine Kombination, diese Dinge. Ihr sollt euch an diese Dinge erinnern. Er meint hier die Dinge, die er vorher gesagt hat, aber er meint sicherlich auch noch mehr. Und zwar das, was er in den nächsten Versen und in den nächsten Kapiteln in diesem Brief sagen wird. Schau dir nochmal Vers 12 an. Wir haben jetzt nur einen Teil von Vers 12 angeschaut. Es gibt noch einen zweiten Teil von Vers 12. Und da schreibt Paulus, Petrus, obwohl ihr sie kennt, und in der bei euch, ich wollte nur schauen, ob ihr noch wach seid, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid, Petrus möchte, dass sie sich erinnern, und zwar weiß er ganz genau, dass sie sich schon erinnert haben, dass sie was wissen. Er schreibt hier und er sagt, ihr kennt das schon. Die Dinge kennt ihr schon gut und die sind bei euch vorhanden. Das ist wie bei euch auch. Wir predigen jeden Sonntag die Dinge, die wir predigen, zum Großteil nicht, weil wir denken, ihr kennt sie gar nicht, sondern weil wir euch daran erinnern wollen, wie wichtig diese Dinge sind. Meine Lieben, wir brauchen wirklich Erinnerungen. Wir brauchen sie. Und das muss das Ziel eines Hirten sein, der lehrt, ist, dass die Wahrheiten, die wir in der Schrift finden, die wir alle kennen und die auch ich kenne, dass wir sie immer wieder aufs Neue frisch an euch bringen, sodass sie für euch wie neu klingen, aber im Endeffekt die gleichen Dinge sind. Das ist unser Auftrag. Und deshalb seid nicht überrascht, dass wenn ihr sonntags hierher kommt und immer mal wieder das Gleiche hört. Das ist Gottes Plan. Wir predigen von Vers zu Vers, von Abschnitt zu Abschnitt und wir finden immer wieder das Gleiche. Und ich kann das auch aus der Warte von einem Prediger aussagen, ja, wenn ich persönlich über mich sprechen darf. Ich bin nicht nur Prediger hier in dieser Gemeinde, ich bin auch Bibelschullehrer. Und ich würde mal annehmen, jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber vielleicht für die meisten Leute, die 40 Stunden sonst außerhalb von der Bibelschule arbeiten, höre und lese ich doch ein bisschen mehr als vielleicht die normalen Leute. Und ich verstehe dieses Anliegen von Petrus, denn diese Wahrheiten des Evangeliums, die sind einfach. Und man hört sie immer wieder aufs Neue. Und so stehen wir Prediger und Bibelschullehrer genauso wie ihr in der Gefahr, dass Vertrautheit zu Missachtung führt. Dass wir so vertraut werden mit diesen Wahrheiten, dass sie uns fast langweilig werden. Ach, das höre ich, habe ich schon gehört, kenne ich schon. Muss ich nicht weiter mich bemühen darum. Diese Versuchung, der bin ich genauso ausgeliefert und vielleicht sogar noch mehr, wie ihr auch. Sonntag für Sonntag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir davor bewahrt werden, indem wir auf Petrus hören, wenn er schreibt, ich erinnere euch, obwohl ihr es schon kennt. Ihr müsst euch daran erinnern, obwohl ihr es schon kennt. Und in den nächsten drei Versen, die folgen, macht Petrus deutlich, dass er ihnen eben diesen Auftrag schreibt, weil sein Leben bald vorüber sein wird. Schaut euch mal kurz die Verse 13 bis 14 an. Ich halte es aber für richtig, schreibt er, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich eure Erinnerung, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde. So wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Was macht hier Petrus? Petrus hinterlässt hier im Endeffekt ein Vermächtnis für seine Empfänger. Er weiß, dass er bald sterben wird. Er weiß, dass sein Leben vergänglich ist, so wie das Leben von uns allen vergänglich ist. Keiner von uns weiß, wie lange er noch am Leben ist. Keiner von uns weiß, ob ich nächsten Sonntag noch hier sein werde oder nicht. Keiner von uns Predigern weiß das. Wir geben euch das weiter mit der Hoffnung, damit ihr das, was wir gesagt haben, euch erinnern könnt. Nicht das, was wir gesagt haben, sondern dass ihr wisst, wo es steht. Dass ihr es in der Schrift nachvollziehen könnt. Und genau das macht Petrus hier auch mit seinen Empfängern. Er sagt, ich weiß, ich werde bald sterben und ich gebe euch Erinnerungen, damit ihr in Zukunft an die wichtigen Dinge denken könnt. Damit Vertrautheit nicht zu Missachtung führt. Schaut euch Vers 15 an. Ich will aber Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Diese Dinge, von denen Petrus hier spricht, das sind feste Tatsachen. Er schreibt dann in den folgenden Versen, nämlich, das lesen wir gleich, wie fest diese Tatsachen sind, und er gibt uns dabei einen besonderen Fokus. Und das bringt uns nun zum zweiten Auftrag. Der erste Auftrag war, erinnere dich, du musst dich immer wieder aufs Neue erinnern. Der zweite Auftrag ist, erinnere dich an die Wiederkunft Jesu. Erinnere dich an Jesu Wiederkunft. Schau dich den Vers 16 an. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Petrus beginnt hier ein Argument für die Wahrhaftigkeit seiner eigenen Aussagen. Aber wir müssen uns gleich hier im Klaren sein, das sind nicht nur irgendwelche Aussagen, die er gemacht hat, nicht seine allgemeinen Aussagen, sondern was ganz Konkretes hat er hier im Sinn. Und das ist hier im Vers drin gewesen. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch was wissen ließen? Die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ihr erinnert euch? Die Angriffe der Irrlehrer gingen hauptsächlich um was? Jesus kommt nicht wieder. Jesus wird nicht wiederkommen. Ihr braucht euch keine Gedanken machen. Ihr müsst nicht wirklich nach dem leben, was Petrus oder Paulus oder sonst irgendjemand gesagt hat. Er kommt nicht wieder. Macht einfach das, was ihr wollt. Lebt euer eigenes Leben. Es wird kein Gericht geben. Es wird keine Auferstehung von den Toten geben. Kein Ende der Welt. Nichts davon. Aber Petrus schreibt nun seinen Empfängern und somit auch uns, dass er mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hat, dass die Wiederkunft von Jesus in Macht und Herrlichkeit kurz bevorsteht. Das ist das erste Zeugnis, von dem er hier redet. Schaut euch Vers 17 an. Denn er empfing, Jesus empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Nun erinnert euch vielleicht an diese Geschichte. Petrus beschreibt hier die Geschichte, als er mit Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung waren. Jesus hat sie mitgenommen Ja, sie sind da hochgewandert und auf einmal konnten diese drei Apostel etwas Wunderbares sehen. Jesus wurde vor ihren Augen für einen kurzen Moment verwandelt in etwas, was seine zukünftige Herrlichkeit beschreibt. Man kann das in Matthäus 17 nachlesen. Wir lesen kurz die zwei Verse aus Matthäus 17, Verse 2 bis 3. Hört kurz zu. Und sein Angesicht, das Angesicht von Jesus, leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und die redeten mit ihm. Für einen ganz kurzen Moment machte Gott den Vorhang auf und diese drei Apostel konnten Jesus in seiner Herrlichkeit erkennen. Habt ihr schon mal gefragt oder seid ihr schon mal gefragt worden von irgendjemand, gibt es irgendwelche Momente, in denen ihr gern dabei gewesen wärt, wenn ihr ans Neue Testament denkt? Irgendwelche Momente, die Apostel miterlebt haben? Das gibt sicherlich ganz, ganz viele. Das wäre sicherlich einer von den Top-Momenten, in denen man dabei sein wollte. Es war so herrlich und so unglaublich überwältigend, dass die zwei anderen schwiegen, Jakobus und Johannes, und Petrus in seinem Durcheinander sagte, oh, lasst uns jetzt hier Hütten bauen, das ist doch schön hier, komm, wir bleiben hier, das ist doch herrlich. Er wusste gar nicht, was er sagt, so herrlich war das. Und das ist immer das, was passiert, wenn man Gott in seiner Herrlichkeit sieht. Wenn ihr Gott in seiner Herrlichkeit in den alten testamentarischen Stellen durchschaut, jedes Mal, wenn diese Herrlichkeit erscheint, ist es für die Menschen fast unmöglich, das genau zu erklären. Und das ist, was diese drei Apostel sehen konnten. Und die Tatsache, dass Mose und Elia ihnen noch dazu erschienen, war eine doppelte Beschreibung davon, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird. Sie leben nämlich. Sie leben jetzt noch. Und sie leben in dem, was noch kommen wird. Und Jesus, der im Moment noch nicht verherrlicht ist, in diesem Moment in Matthäus 17, Gott sagt zu diesen Aposteln, das ist der König der Könige. Er wird verherrlicht werden auf eine Art und Weise, wie ihr es jetzt noch nicht sehen könnt. Und alle Worte, von denen Petrus hier redet, in 2. Petrus 1, in diesem Abschnitt, sind Worte wie bei einer Königsfeier, bei einer Krönungsfeier. Er schreibt in Vers 18, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese drei Apostel sahen und sie hörten unglaubliche Dinge. Und das, was sie sahen und hörten, war Teil von einer Königsfeier. Wenn Petrus das hier beschreibt, nimmt er ganz explizit Referenz zu einem Psalm. Und zwar Psalm 2. Die Worte, die er hier verwendet, sind fast aus Psalm 2 kopiert. Im Psalm 2 steht in den Versen 6 bis 7. Und das ist, was Gott sagt über den kommenden Messias. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und diese Referenz, die war unglaublich wichtig, weil sie noch was anderes spricht. Sie spricht nicht nur von der Königsherrschaft und von der Krönungsfeier, sondern sie spricht noch von mehr. In den Versen 8 bis 9 von Psalm 2, die nächsten Verse, spricht es nämlich von dem kommenden Gericht. Und er sagt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Mach keinen Fehler. Wenn dieser König wiederkommt, dann kommt er als Richter der Nationen. Er kam beim ersten Mal als Baby, als Retter. Er kommt wieder als ein König und Richter. Und das muss eine Reaktion bei den Zuhörern auslösen. Und das wusste schon der Psalmist, denn er schreibt dann in den Versen 10 bis 12 danach, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl denen, die sich bergen bei ihm. Petrus sagt also, nehmt euch in Acht, ihr Irrlehrer. Ihr werdet untergehen. Jesus wird als Richter kommen. Egal wie sehr ihr darauf besteht, dass er nicht kommen wird, er wird kommen und ihr werdet schlecht dastehen. Er hat es gesehen. Und die beiden anderen haben es gesehen und gehört. Nun, man hört vielleicht jetzt nun schon ein paar Einwände. Und vielleicht denkt ihr auch an die. Naja, das kann ja jeder sagen, dass er etwas gesehen und gehört hat, oder? Erfahrung ist ja nur rein subjektiv. Vielleicht hat er ja nur geträumt oder vielleicht war er ja sogar unter Drogen. Die waren ja nur religiöse Spinner. Da passieren solche Dinge. So oder so ähnlich hört man vielleicht heute auch die Leute darüber reden, wenn wir mit ihnen über so etwas reden würden. Aber nicht nur in unserer Zeit ist es so, sondern auch zu Petrus' Zeiten war das schon so. Denn Petrus geht genau auf diese Frage ein. In den nächsten beiden Versen. Und er gibt uns nämlich eine zweite Quelle von Zeugnis. Nicht nur seine Erfahrung und die Erfahrung der anderen beiden Apostel, dass sie es gesehen und gehört hatten, sondern, das bringt uns nämlich zu unserem dritten Aufruf, das ist das zweite Zeugnis. Erinnere dich an Jesu Wiederkunft in Gottes unfehlbarem Wort. Schaut euch Vers 19 an. Den Anfang von Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Petrus schreibt hier eindeutig, dass die Erfahrung auf dem Berg sowohl das, was sie gehört, als das, was sie gesehen haben, im Einklang ist mit dem, was die AT-Propheten, die alttestamentarischen Propheten, über Jahrhunderte und Jahrtausende vorhergesagt hatten. Erfahrung wäre ja eine Sache. Ich habe etwas erfahren, ich habe etwas gesehen. Das kann natürlich jeder sagen. Und jede falsche Religion in dieser Welt ist auf so etwas aufgebaut worden. Das kann jeder sagen. Aber eine Erfahrung, die mit Prophetie übereinstimmt, die über ganz viele Zeiten von ganz vielen Leuten gesprochen wurden, das ist eine unumgängliche Wahrheit. Und deswegen schreibt Petrus nun an seine Empfänger in Vers 19b, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, auf das Wort, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Die Empfänger dieses Briefes und auch du und ich, Petrus ruft uns auf, unsere Augen auf das zu richten, was in diesen Schriften steht. Und besonders, was in diesen Schriften über die Wiederkunft Jesu steht. Und er redet hier in erster Linie über die alttestamentarischen Schriften, über die Prophetien. Die sprechen davon, dass Jesus wiederkommen wird. Nicht nur, dass er kommen wird, sondern er wird auch zum Gericht wiederkommen. Es wird einen Tag des Herrn geben, der lange feststeht und der auch bald da sein wird. Nun, wenn wir unsere Augen darauf richten, dann wird Gottes Wort eine Leuchte für unseren Fuß. Und das ist auch, was er hier beschreibt. Wir sollen darauf achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Das ist das Bild, was wir aus Psalm 119 auch kennen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist, was Gottes Wort ist. In dieser vergänglichen Welt, in dieser Welt, die immer weiter den Bach hinuntergeht, die immer dunkler wird, finden wir den richtigen Weg, indem wir eben auf dieses Wort schauen, indem wir darauf schauen, dass Jesus wirklich wiederkommen wird. Es ist nicht nur die Erfahrung der Apostel, sondern es sind die Aussagen der Propheten und der AT-Autoren. Und wir sollen das tun, schaut euch in Vers 19 nochmal an, bis der Tag anbricht. Und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Nun, welcher Tag ist das? Das ist der Tag des Herrn. Bis der Herr wiederkommt. Wenn der Herr wiederkommt, brauchen wir dieses Wort nicht mehr, denn wir sehen ihn in seiner vollen Erfüllung. Aber bis dahin sollen wir darauf achten. Nun, auch wenn man vielleicht Petrus vorwerfen mag, dass er hier auf eine Erfahrung aufbaut, eine Vision, so sind doch wirklich die Botschaften im Alten Testament unumgänglich. Die sind mächtig. Denn das Alte Testament wurde über eine Spanne von circa 1000 Jahren geschrieben. Und es waren ungefähr 40 Autoren darin involviert. die sich zum Großteil nicht kannten. Es waren Menschen, einfache Menschen wie Hirten, die schrieben, bis hin zu Königen. Geschrieben wurde in Zeiten des Krieges, in Zeiten des Friedens, in Zeiten des Fluchs, in Zeiten des Segens. Und doch, obwohl das so divers ist und über so eine lange Zeit und so viele unterschiedliche Leute, schreiben alle dasselbe. Sie alle reden von einem kommenden Messias, von einem kommenden Gericht, der kommen wird und richten wird. Sie sagen es genau voraus. Sie sagen es genau voraus, wann er kommen wird. Wir sehen das in Daniel. Sie sagen sein Leiden und sein Tod voraus. Sie sagen voraus, dass er vom Tod auferstehen wird und dass er der König aller Könige werden wird. Und letztlich bezeugen diese Autoren, dass der Retter einmal Richter wird und dass er kommen wird, um alle zu richten, obwohl, ob sie lebendig sind oder ob sie gestorben sind, er wird kommen, um zu richten. Und bis auf dieses letzte Versprechen, dass er kommen wird, um zu richten, ist alles andere schon passiert. Also, liebe Freunde, wir stehen kurz davor. Das ist das nächste große Event für die ganze Welt. Nun, wusstest du, dass in der Bibel, dass es mehr Referenzen gibt zum Thema Hölle, also der schlechte Teil des Gerichts, als zu irgendeinem anderen Thema? Das kommende Gericht ist wirklich echt. Es wird keinen Halt machen, keinen Halt vor dir machen. Es wird von nichts und niemand aufgehalten werden können, vor keiner Armee dieser Welt, vor keinen Ideologien dieser Welt. Es kommt und er kommt, und zwar genauso, wie er es versprochen hat, er kommen wird. Hört mal kurz zu. In Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit seinem eisernen Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Wenn Jesus wiederkommt, und er wird wiederkommen, kommt er auf diese Art und Weise wieder. Und Petrus geht dann nun auf mögliche weitere Einwände ein, indem er in den Versen 20 bis 21 schreibt, schaut euch die an. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Petrus macht deutlich, die Schrift ist von Gott selbst geschrieben. Sie ist von ihm selber eingegeben. Gott benutzte Umstände und das Leben von gottesfürchtigen Menschen, um seine Offenbarung an eine vergehende Welt zu bringen. Von der Schöpfung aller Dinge bis hin zum Tod seines Messias und zum Wiederauferstehung und zum letzten Gericht, und darüber hinaus das ewige Leben. Das haben nicht Menschen geschrieben. Das hat Gott geschrieben. Aber diese Menschen wurden nicht wie Roboter gelenkt, sondern wie der Text hier sagt, sie wurden getrieben. Dieses Wort getrieben steckt die Idee von einem Boot dahinter, das von einem Wind erfasst wird und entlang gezogen wird. Allerdings ist die Illustration, kommt etwas zu kurz, denn ein Schiff würde ja wissen, wenn es vom Wind erfasst wird. Viele von den NT-Autoren oder auch den AT-Autoren wussten nicht immer sofort, dass sie damit beschäftigt waren, Schrift zu schreiben. Sie haben einfach aus ihrer Lebenssituation heraus geschrieben und Gott hat das dann verwendet, um genau sein Wort an die Menschen zu bringen. Und deswegen schreibt Paulus dann mit diesem Wissen, dass Gott Menschen so gelenkt und geführt hat, in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17, und dieses Mal ist es wirklich Paulus, er schreibt hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und mit aller Schrift meint er wirklich jedes einzelne Wort und nicht nur jedes einzelne Wort, sondern wirklich auch die Grammatik. Und sie ist nicht nur gegeben, hinter dem Wort gegeben steht nämlich das griechische Wort Theopneustos, und wenn man ein bisschen Griechisch so Allgemeinwissen hat, Theo heißt Gott und Pneuma ist Geist, ja, also von Gott gehaucht, Atem, von Gott gegeben. Gott hat das eingegeben. Durch seinen Geist ist es inspiriert. Und weil dieses Thema, die Inspiration der Schrift und die Verlässlichkeit der Schrift und die Lehre der Schrift so ein großes Thema ist, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal noch eine gesonderte Themapredigt daraus machen. Aber das würde den Rahmen dieser Predigt heute definitiv sprengen. Es genügt zu sagen, dass die Irrlehrer, vor denen Petrus hier warnt, dass sie keine Argumente für ihre These haben, dass Jesus nicht mehr wiederkommen wird, sondern genau das Gegenteil der Fall ist, dass der Großteil der Beweislast, die überwältigende Beweislast liegt eindeutig auf der Aussage der Schrift und der Erfahrung der Apostel. Und das ist, Jesus kommt wieder. Er kommt wieder zum Gericht. Und das macht seine Aussagen, die wir schon gehört haben letzten Sonntag, wie wir leben sollen, aufgrund von dieser großartigen Errettung, die Gott uns gegeben hat, so relevant und so ernsthaft und so wichtig. Es ist nicht nur einfach ein besser Christ-Programm, sondern wir leben unser Leben vor dem kommenden Richter. Und ob du nun bei ihm bist oder nicht, macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn er wiederkommt und auf dein Leben sieht, sieht er in dir dann Glauben? Sieht er in dir dann jemand, der wirklich eine großartige Errettung hinter sich hat? Der sein Leben Christus gegeben hat, weil Christus sein Leben für ihn gegeben hat? Oder sieht er jemanden, der vielleicht schon vieles gehört hat und oft auch gelesen hat, dem aber diese Dinge dann letztlich doch egal sind? Weil er irgendwie doch wusste und dachte, naja, Gott wird nicht wiederkommen. Es wird nicht das geben. Das sind eh alles nur Märchen und Geschichten. Vielleicht für Menschen, die ein bisschen schwach auf der Brust sind. Die braucht sonst niemand. Ist ja toll, dass ihr euch alle so liebt. Ist ja schön, aber das ist nichts für mich. Es ist nicht meins. Das ist ja das, was wir heute hören, oder? Wenn wir mit Menschen über Christus reden, schön, dass du das hast, aber das ist nicht meins. Ich brauche das nicht. Doch, du brauchst es. Du wirst das brauchen. Und du brauchst es jetzt. Und du musst diese Warnung, diese Erinnerung von Petrus, musst du laut und deutlich hören. Die ist nicht nur für Irrlehrer, die ist für dich geschrieben. Jesus kommt wieder, ganz garantiert. Nun, was mache ich nun mit all dem Gehörten? Verstaue ich das nun fein säuberlich in meiner Zugehört-Schublade und gehe dann wieder mit dieser Schublade, mit meinem ganzen Schubladenregalfach hier wieder raus, bis zum nächsten Sonntag, mache es wieder auf, wieder nächste Predigt rein, wieder zu. Ich frage mich diese Frage auch jedes Mal selbst. Nicht nur, wenn ich zuhöre, aber besonders auch, wenn ich eine Predigt vorbereite. Was mache ich mit all dem Gehörten? Was fangen du und ich an mit dem, dass wir jetzt nun erinnert wurden an all diese Dinge? Ich denke, das Wichtige zuerst ist, vielleicht nochmal als Wiederholung, wir haben es notwendig, erinnert zu werden. Nicht nur jeden Sonntag, so oft es geht in unserem Leben. Und es gibt keine von diesen Wahrheiten, die jemals zu langweilig oder schon zu alt sein könnte. Wir müssen sie wieder aufs Neue hören. Wir haben es notwendig, daran erinnert zu werden. Zweitens ist es mir auch persönlich ein Trost gewesen, nochmal aufs Neue daran erinnert zu werden, wie sicher es ist, dass Jesus wiederkommen wird. Es ist nicht nur die Erfahrung der Apostel, die das wirklich gesehen und wirklich gehört hatten, es ist auch die gesamte Botschaft des Alten Testaments, das darauf hinweist. Es macht einen gewaltigen Unterschied für mein Leben, wenn ich mir sicher bin, dass das passiert, oder? Meine Entscheidungen, die ich treffe, die Wege, die ich gehe, die werden alle unglaublich beeinflusst von dem Wissen, Jesus kommt wieder. Es bringt mir aber auf der anderen Seite aber auch Frieden und Ruhe in einer Welt, die immer weiter zerfällt. Dieser Zerfall um uns herum, der wird immer schneller und immer rapider. Die Gottlosigkeit nimmt zu ohne Ende. Es ist wie ein Krebsgeschwür, das endlich ausbricht und alles mit sich nimmt und verschlängt um sich herum. Wir leben in einer immer ungerechter werdenden und immer moralisch zerfallenden Welt, besonders hier im Westen. Und wir sehen das jeden Tag in den Nachrichten. Und in Zeiten wie diesen, wohin wendest du dich denn? Wo ist denn deine Hoffnung? Wenn dein Komfort, dein Reichtum, deine Sicherheit, deine Hoffnung auf eine bessere Welt hier auf Erden, wenn deine Erwartungen für ein stilles Leben, wenn alles das verschwindet und zugrunde geht, was bleibt dann noch übrig? Diese Frage muss ich mich auch stellen. In Zeiten wie diesen, wohin wendest du dich? Siehst du, es ist unglaublich wichtig zu wissen, dass es etwas Festes gibt, auf was wir bauen können, dass es einen Horizont gibt, auf den wir schauen können, über all das Dunkel hinaus. Und dieses feste Wissen ist, Jesus kommt wieder. Und diese Zeit hier, die wir als Gläubige haben, die ist nur das Schlimmste, was es gibt für alle Ewigkeit. Wenn wir gläubig sind, dann ist dieses Leben das Schlimmste. Alles, was danach kommt, ist unvergleichlich besser. Wenn ich aber nicht gläubig bin, dann ist diese Welt das Allerbeste, was es gibt. Und was danach kommt, ist nur noch unvergleichlich schlimmer. Und letztlich finde ich noch neue Freude. Neue Freude nicht nur an dem Wissen, dass Jesus wiederkommt, sondern neue Freude auch daran, dass Gottes Wort so unfehlbar ist. Dass Gottes Wort das schon die ganze Zeit vorhergesagt hat. Und dass Gottes Wort wirklich der Stein ist, auf den ich bauen kann. Das Zeugnis, die Quelle, die mir unabhängig von meinen Gefühlen und unabhängig von meinen Umständen immer wieder auf die richtige Sache neu ausrichtet. Nämlich, ich kann bei ihm sein. Ich weiß, wie ich zu Jesus kommen kann. Ich weiß, wenn ich bei ihm bin, dann bin ich fest bei ihm für alle Ewigkeiten. Das ist die wunderbare Errettung, von der wir letzten Sonntag gehört haben. Hier finde ich wirklich neue Hoffnung. Hier finde ich wirklich etwas, an dem ich festhalten kann. Nicht in politischen Lösungen, nicht in einer besseren Welt, sondern in etwas, was noch kommt. Weil es mich in der Schrift immer wieder aufs Neue zu Jesus bringt. Immer wieder aufs Neue zu ihm, in seiner Herrlichkeit, als Person, als Erretter und Erlöser. Und ich wissen kann, ich bin fest in seinen Händen. Und das möchte ich euch noch auch mitgeben. Seid dazu ermutigt, wenn ihr wirklich im Glauben steht, dass ihr festhalten könnt an diesen festen Offenbarungen, damit ihr für das baldige Kommen auch gut vorbereitet seid und ihr euch freuen könnt über den König der Könige und er nicht euer letztendlicher Richter wird. Ich schließe mit den Worten aus Psalm 2, Vers 12 nochmal. Wohl dem, der sich bei ihm birgt. Amen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, ich danke dir, dass du uns Kraft gegeben hast, Herr, für diese Zeit. Ich danke dir, Herr, dass du uns Aufmerksamkeit auch geschenkt hast. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, dass du uns immer wieder aufs Neue daran erinnerst, Herr, dass es wichtig ist, uns zu erinnern. Dass es wichtig ist, Herr, die Dinge aufs Neue immer wieder zu hören, Herr, bis du eines Tages wiederkommst. Denn wir müssen zugeben, Herr, dass wir so vergessliche Menschen sind. Wir sind so vergesslich von den Dingen, die so gut sind, die uns oft so wunderbar werden und uns überführen. So schnell haben wir sie auch wieder vergessen. Schenke uns, Herr, die Gnade, dass wir erinnern. Schenke uns die Gnade in deinem Wort, Herr, dass wir Freude daran finden, immer wieder das Neue, immer wieder aufs Neue das zu lesen, was wir schon kennen, damit wir aufs Neue überführt werden und auch Neues vielleicht darin erkennen, was wir vorher noch nie so gesehen haben. Schenke uns Gnade, Herr, dass wir festhalten, dass wir unsere Augen richten auf das, was noch kommt und dass unsere Augen nicht gerichtet sind auf den zerfallenden Staub dieser Welt, sondern auf die Herrlichkeiten, die uns noch bevorstehen. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.